Das ist der Buddha-Weisheit-Podcast, Folge Nummer 19. Wie gute Gewohnheiten schlechte verdrängen und Resilienz schaffen.
Der Buddha-Weisheit-Podcast. Mehr Harmonie im Alltag.
Ich heiße dich herzlich willkommen zum Buddha-Weisheit-Podcast. Mein Name ist Patrick und ich bin der Gründer von www.buddhaweisheit.de. Diese Episode liegt mir besonders am Herzen. Wir werden in dieser Folge klären, ob es wirklich 66 Tage dauert, um eine Gewohnheit zu etablieren. Wir werden klären, was eigentlich wichtiger ist, Ziele zu haben oder Gewohnheiten zu etablieren. Und warum man sich nicht versteifen sollte auf das schlechte Gewohnheiten loswerden. Und im Zentrum dieser Episode steht die Frage, ob gute Gewohnheiten Resilienz schaffen. Und wir haben uns wirklich auf richtig, richtig gute wissenschaftliche Daten zur Beantwortung dieser Frage verlassen. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Lass uns mal mit einer interessanten Frage anfangen. Stimmt es wirklich, dass man 66 Tage braucht, um neue Gewohnheiten zu etablieren? Denn dieser Zeitraum fliegt da irgendwie rum im Äther, im Internet. Wir haben recherchiert. Und zu sagen, es würde 66 Tage dauern, bis man eine Gewohnheit etabliert hat, ist schlichtweg irreführend. Denn es handelt sich hierbei um einen Durchschnittswert, der immer mit Vorsicht zu genießen ist. Warum? Weil jeder unterschiedlich ist. Und wir Menschen neigen dazu, wenn wir diese Werte lesen und konsumieren, wirklich zu denken, okay, es dauert also 66 Tage, auch für mich. Aber du bist ein Individuum und auf deine eigene Art und Weise einzigartig. Die Zeitspanne, in der sich Gewohnheiten etablieren konnten, betrug in dieser prominenten Studie aus 2009, die ich dir in dem Artikel auch verlinkt habe, zwischen 18 und 254 Tagen. Und daraus entstammt auch dieser Wert 66 Tage. Eine Gewohnheit zu etablieren dauert also je nach Konstitution zwischen 18 und 254 Tagen. Du siehst, für einige Menschen kann es extrem lange dauern, bis eine Handlung zu einer echten Gewohnheit wird und etabliert ist, fest etabliert in deinem oder in dem Leben desjenigen. Um die Frage also final zu beantworten, nein, es stimmt nicht, dass man 66 Tage braucht, um neue Gewohnheiten zu etablieren. Es handelt sich hier lediglich um einen Durchschnittswert. Du selbst musst herausfinden, wie lange es für dich braucht, für deine persönliche Konstitution und für dein persönliches Umfeld, das du halt mitbringst. Lass uns weitermachen mit einer extrem wichtigen und spannenden Frage. Was ist wichtiger, Ziele oder Gewohnheiten? Im heutigen Kontext, wo sich alles um die guten Gewohnheiten dreht, müsste man vielleicht sagen, dass gerade für komplexe Sachverhalte gut formulierte Ziele viel wichtiger sind. Denn sich eine neue Gewohnheit anzueignen, ist gar nicht so leicht. Ein smart formuliertes Ziel stattdessen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man das gewünschte Endergebnis erreicht. Ziele und Gewohnheiten sprechen eine völlig verschiedene Sprache. Ziele brauchen Vertrauen und eine klare Entscheidung des Protagonisten. Also von dir oder von mir. Deswegen müssen diese Ziele smart formuliert sein. S-M-A-R-T. Ich glaube, das nennt man Akronym. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jeder Buchstabe steht für ein bestimmtes Wort. Sie müssen also smart formuliert sein und zwingendermaßen aufgeschrieben werden. Ich habe genau diesen Prozess und die Wichtigkeit dieses Prozesses in meinem Buch Rock dein Leben mit Supergewohnheiten sehr detailliert ausformuliert und viel zu dem Mindset dahinter geschrieben und natürlich auch, wie du diese Gewohnheit, also smart formulierte Ziele in dein Leben zu integrieren, ob das auf Jahresbasis oder wöchentlicher Basis ist, spielt keine große Rolle. Das habe ich in meinem Buch erklärt und natürlich auch in der 30-Tage-Challenge. Nur zur Information, das Buch kostet jetzt als E-Book 1,99 in unserem Shop. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Aber weiter im Text. Eine Harvard Business School Study fand Folgendes zu aufgeschriebenen Zielen heraus. Jetzt pass auf, das ist wirklich interessant und erstaunlich. Diejenigen, die ein Harvard MBA machten und ihre Ziele aufschrieben, verdienten 10 Jahre nach dem Abschluss 10-mal mehr als 97% der anderen Absolventen, die ihre Ziele nicht aufschrieben. Das ist erstaunlich. Ich habe mir die Studie nochmal genauer angesehen und man muss ein bisschen, wie soll man sagen, vorsichtig sein, immer bei solchen Aussagen. Aber was bleibt, ist, dass diejenigen, die ihre Ziele aufgeschrieben haben, wirklich deutlich erfolgreicher waren als diejenigen, die ihre Ziele nicht aufgeschrieben haben, aber Ziele hatten. Hier musst du aufpassen, die hatten auch Ziele. Diejenigen, die ihre Ziele gar nicht aufgeschrieben haben, die waren dann wirklich an letzter Stelle, was den Erfolg in Anführungsstrichen angeht. Was wir also hier nochmal kurz festhalten müssten, ist, dass irgendwas passiert, wenn du deine Ziele aufschreibst. Es ist aber auch logisch. Denk ganz kurz darüber nach. Derjenige, der Ziele hat, dann derjenige, der Ziele hat, aber nicht aufschreibt und dann an erster Stelle derjenige, der Ziele hat und sie auch aufschreibt. Und natürlich passiert auch irgendwas mit dir, wenn du diese Ziele aufschreibst, denn du denkst darüber nach. Du nimmst den Stift in die Hand und du machst sozusagen einen Vertrag mit dir selbst. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs und dass du es auch wirklich machst. Ein Ziel ist also ein kraftvolles Werkzeug und kann einen Menschen quasi unaufhaltsam werden lassen. Eine Gewohnheit hingegen ist etwas, was wir alle unbewusst tun. Oftmals werden aber Dinge als Gewohnheit bezeichnet, die in Wirklichkeit gar keine Gewohnheiten sind. Und Gewohnheiten zu etablieren ist nicht einfach. Für viele ist es sogar richtig schwer, weil die Strukturen und die Umwelt dieser Menschen so destruktiv sind. In diesen Fällen liegt es gar nicht an den Menschen, sondern vielmehr an der falschen Herangehensweise und daran, dass sie die Bedeutung ihrer Umwelt unterschätzen. Und wenn du dasselbe Problem bei dir jetzt gerade identifiziert hast und denkst, Mensch, da sehe ich mich drin, dann besorg dir unbedingt mein E-Book, Rock dein Leben mit Supergewohnheiten. Ich kann es nur nochmal sagen und unterstreichen, denn auch zum Thema Umwelt erkläre ich dir viel, was du beachten musst, wenn du Gewohnheiten etablieren willst in deinem Leben, aber auch wenn du Veränderung schaffen willst in deinem Leben. Denn deine Umwelt, ich kann es nur nochmal unterstreichen an dieser Stelle, ist so unfassbar wichtig. Und ich nehme immer das Beispiel von einer Person, die vielleicht aufgrund von irgendwelchen Problemen, Knieproblemen oder was auch immer, abnehmen möchte. Ja? Zu viel Gewicht auf den Knochen hat sozusagen und trotzdem den Kühlschrank genauso befüllt, wie bevor das Abnehmen anfing. Und das ist die Umwelt, die du dir schaffst. Ja? Wenn du das nicht änderst, machst du es dir unnötig schwer. Das ist natürlich ein sehr simples Beispiel. Aber es stimmt. Also, abschließend möchte ich sagen, mach es wie ich und nutze die Macht gut formulierter Ziele, smart formulierter Ziele, genauso wie die Macht der Gewohnheit. Und natürlich bleibt die Frage, was ist wichtiger, Ziele oder Gewohnheiten? Was denkst du? Schreib mir gerne über die E-Mail, die du unten in der Beschreibung findest, oder einfach auf Instagram. Ich denke, es geht um dich als Individuum. Was ist für dich schwieriger? Und was ist für dich wichtiger, Ziele oder Gewohnheiten? Ich denke, die Aussage, dass Gewohnheiten gerade im heutigen Kontext ein bisschen überbewertet sind, ist valide. Denn ich glaube, beide Dinge, Ziele und Gewohnheiten haben ihre Daseinsberechtigung und gehören in dein Leben und in mein Leben. In meinem Leben, das kann ich dir hier an dieser Stelle sagen, sind beide Dinge etabliert. Ich arbeite mit Zielen immer auf Jahresbasis und sogar manchmal auf wöchentlicher Basis und natürlich auch mit Gewohnheiten. Aber Gewohnheiten, das ist keine Sache, die man einfach so von heute auf morgen verändert. Das solltest du wissen und mitnehmen aus dieser Episode. Wieso sollte man gute Gewohnheiten entwickeln, anstatt schlechte Gewohnheiten loszuwerden? Unter schlechten Gewohnheiten versteht man meistens Handlungen, die bei uns Menschen unheimlich viel auslösen, wie beispielsweise das Rauchen oder das Naschen von Süßigkeiten. Das einmalige Rauchen oder Naschen oder gelegentliche Rauchen und Futtern von Süßigkeiten ist nicht schlimm. Das weißt du und das weiß auch ich. Allerdings, wenn man daraus eine Gewohnheit werden lässt, sieht die ganze Sache schon anders aus, vor allem beim Rauchen. Es kann fatale Folgen haben. Das Problem hierbei ist, dass genau diese Handlungen unglaublich viel Dopamin im Gehirn freisetzen, was dazu führt, dass genau diese Gewohnheiten noch gefestigt werden, okay? Dopamin ist nämlich das Schlüsselhormon, wenn es darum geht, gute Gewohnheiten zu etablieren und auch schlechte Gewohnheiten zu etablieren. Und genau hier liegt das Problem. Ich habe dir im Artikel, den ich dir unten verlinkt habe, auch eine Studie verlinkt, die genau das bestätigt. Und es macht Sinn. Dopamin ist dieses besondere Schlüsselhormon, das Gewohnheiten festigt. Die Lösung liegt also darin, sich nicht jedes Jahr wieder auf das Ausmerzen schlechter Gewohnheiten zu fokussieren, sondern sich vielmehr auf das Etablieren vieler kraftvoller Gewohnheiten zu konzentrieren, um dadurch seinen Lifestyle zu ändern. Das macht doch Sinn. Mit diesem Schritt verändert sich für die meisten Menschen etwas auf fundamentaler Ebene. Und das Ablegen von einer Gewohnheit, wie beispielsweise dem Rauchen, ist dann fast schon ein Selbstläufer. Lass mich dir ein Beispiel geben, okay? Du hast deine Lebensbasis. Du machst die Dinge, die du machst. Du rauchst, du naschst, du machst gelegentlich Sport. Du lebst deinen Alltag, wie du ihn halt lebst, ne? Und jetzt fängst du an, gute Gewohnheiten in deinem Leben zu etablieren. Du etablierst, dass du 3 bis 4 Mal die Woche Sport treibst. Du etablierst, dass du jeden Abend 1/2 Stunde bis 1 Stunde liest. Das sind 2 extrem wichtige Gewohnheiten. Was sich aber jetzt als Nebenprodukt vielleicht ändert, okay, ist, dass du durch diese Gewohnheit, Sport zu treiben, regelmäßig einfach vielleicht dein Mindset auch mitveränderst. Du wirst automatisch gesünder leben wollen und dir vielleicht Ziele setzen. Du wirst lesen, du wirst Informationen konsumieren, du wirst Inspiration finden durch das Lesen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und auf diese Weise, als Nebenprodukt, wirst du vielleicht viel leichter deine schlechten Gewohnheiten liegen lassen. Und ich bin das beste Beispiel an dieser Stelle, das nur nebenbei. Und das wird kein Kampf mit dem Rauchen, das wird kein Kampf, sondern es ist ein Selbstläufer. Die ersten Tage hast du vielleicht ein paar Probleme, aber dein Leben hat sich völlig verändert. Du gehst durch dieses regelmäßige, gewohnheitsmäßige Sporttreiben gar nicht mehr so oft feiern. Du trinkst nicht mehr so oft und es wird ein Selbstläufer. Jetzt kommt wieder der Aspekt der Umwelt dazu. Denn was ist für viele Raucher das eigentliche Problem? Dieses Feiern, dieses Trinken, denn dann greift man eher zur Kippe. Und das ist das ganze Konzept dahinter. Deswegen sollte man eher gute Gewohnheiten entwickeln und sich auf die positive Seite dieser ganzen Medaille konzentrieren, anstatt schlechte Gewohnheiten loszuwerden. Kommen wir jetzt zur vielleicht interessantesten Frage dieser Podcast-Episode. Hängen Gewohnheiten und mentale Gesundheit und Resilienz zusammen? Ich möchte diesen Teil mit einem Zitat beginnen, das, wie ich finde, sehr passend ist zu dem Grundton unserer Meinung, die wir zu dieser Frage eingenommen haben. Gewohnheiten sind sicherer als Regeln. Man muss nicht auf sie achten und man muss sie auch nicht einhalten. Sie halten dich. Frank Hall Crane, Schauspieler und Regisseur. Erstmal finde ich es witzig, dass gerade ein Schauspieler und Regisseur so eine Aussage tätigt. Ich finde, das erwartet man nicht, aber ich finde, er hat recht. Wie Mr. Crane sehr richtig bemerkt, geben Gewohnheiten Halt, besonders in schwierigen Zeiten. Das ist auch genau mein persönliches Empfinden. Wenn ich eine schwierige Phase im Leben durchmache, dann geben mir meine Gewohnheiten so unglaublich viel Halt. Wenn ich nur allein an das Lesen denke, was ich jeden Abend mache, ausnahmslos, fast ausnahmslos. 1/2 bis 2 Stunden sind es meistens. Und ich habe diesen schwierigen Tag oder diese extrem beschissene, schwierige Woche. Dann freue ich mich so unglaublich auf das Lesen. Das ist wie Frieden. Und deswegen muss ich sagen, Gewohnheiten geben Halt. Gewohnheiten sind Handlungen, die automatisch ablaufen. Somit wenig oder keine Mühe kosten. Wer also Gewohnheiten in seinen Alltag integriert, festigt seine mentale Gesundheit und wird demnach auch positive Effekte für die eigene Psyche erzielen. Die Antwort auf die erste Frage, ob Gewohnheiten mit mentaler Gesundheit in Zusammenhang stehen, ist mit Ja zu beantworten. Und der letzte Teil unserer Frage hat die Resilienz zum Thema, die Widerstandsfähigkeit, die ein Mensch besitzt, wenn es schwierig wird im Leben. Und hängen Resilienz oder Resilienzfähigkeit mit Gewohnheiten zusammen. Um diese Frage zu beantworten, haben wir den analytischen Weg gewählt und haben unter anderem auf unserem Blog die renommiertesten Resilienzforscher zu Rate gezogen und haben die Ergebnisse zur Resilienzforschung, also die sogenannten Resilienzsäulen, tabellarisch aufgelistet. Wir haben zum einen das Resilienzforum Berlin, Andrea Bittelmeier, dann Karen Rivich und André Chaté, Mary Lynn Pulley und Michael Wakefield und zu guter Letzt die American Psychological Association, APA, als Grundlage verwendet, also deren Ergebnisse aus wahrscheinlich jahrzehntelanger Resilienzforschung. Und für mich persönlich, gerade auch, weil ich so viel mit dem Thema Gewohnheiten und Persönlichkeitsentwicklung zu tun habe, war sehr, sehr spannend. Denn für mich haben sich viele Dinge einfach nochmal bestätigt von oder aus wissenschaftlicher Seite. Wenn du dir diese Tabelle ansehen möchtest, sie ist sehr sehenswert, dann klick unten auf den Link, wir haben dir den Blog verlinkt. Und ich möchte hier eigentlich nur auf zwei Bereiche eingehen. Einmal Marilyn Pulley und Michael Wakefield und die APA. Aber lass mich kurz ein bisschen zurückrudern und zunächst die Frage klären, was lässt einen Menschen resilient werden? Resilienz entwickelt sich bereits, wenn man als kleines Baby in den Arm seiner Mutter sicher und wohlbehütet einschlafen darf. Ja? Wenn diese wichtigen ersten Jahre jedoch von Unsicherheit, Wut und Angst geprägt sind, hat das auch unwiderruflich Auswirkungen auf die Resilienz eines Menschen. Aber darum soll es in dieser Episode nicht gehen und auch nicht im Kontext unserer Frage. Denn diese Phase unseres Lebens können wir nicht mehr beeinflussen. Wir konzentrieren uns stattdessen auf die Säulen der Resilienz, die wir jetzt und heute beeinflussen können durch unser Denken und Verhalten. Aber lass uns jetzt endlich auf die Übersicht zu sprechen kommen. Ich kann es kaum erwarten. Ich fange an mit Marilyn Pulley und Michael Wakefield. Und diese oder das Forscherteam hat hier 9 Punkte formuliert, die einen Menschen resilient werden lassen. Der Fokus dieser Punkte liegt meines Erachtens nach auf dem Mindset eines Menschen, auf der Achtsamkeit und auf den Social Skills. Ich werde so vorgehen, dass ich dir die Punkte erstmal vorlese und dann auf einzelne Punkte, die ich besonders interessant finde, eingehen werde. Punkt Nummer 1, Change akzeptieren. Punkt Nummer 2, kontinuierliches Learning. Punkt Nummer 3, Selbstermächtigung. Punkt Nummer 4, Zielstrebigkeit. Punkt Nummer 5, persönliche Identität. Punkt Nummer 6, Netzwerke bilden. Punkt Nummer 7, Selbstreflexion. Punkt Nummer 8, Skillshifting. Und Punkt Nummer 9, Beziehung zu Geld. Der erste Punkt heißt Change akzeptieren. Und was heißt das? Das heißt einfach, dass man Veränderung akzeptieren soll oder lernen sollte. Diese Veränderung, die einen ja manchmal täglich, manchmal wöchentlich, manchmal jährlich begegnen, sei es in der Arbeitswelt oder im persönlichen Leben, akzeptieren sollte oder lernen, diesen Change zu akzeptieren. Der zweite Punkt, kontinuierliches Learning. Da ist wieder ein Anglizismus, der mich glücklich macht. Kontinuierliches Lernen. Dieser Punkt spricht mir aus der Seele. Es gab einmal eine Studie, die mich ziemlich beeindruckt hat und da ging es um Nonnen. Diese Nonnen, die ja jedenfalls in dieser Studie ihr ganzes Leben im Grunde genommen in diesem Kloster, das in dieser Studie im Fokus stand, lernen mussten, ja, diverse Sachen, die wurden sehr alt und blieben gesund. Lebenlanges Lernen führt also dazu, dass Menschen Resilienz entwickeln. Und warum ist das so? Und dies ist ein persönlicher Versuch, eine Antwort aus meinen Erfahrungen. Für mich ist es logisch, denn natürlich, wenn man kontinuierlich lernt, dann entwickelt sich ja so viel anderes, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Und natürlich führt das zu Resilienzfähigkeit, denn man entwickelt ein Urvertrauen in seine eigenen Fähigkeiten. Man wird eine bessere Version seiner selbst und das ist für mich einfach nur logisch. Auf den Punkt Selbstermächtigung werde ich nicht gesondert eingehen. Punkt Nummer 4, Zielstrebigkeit, ist für mich ein besonderer Punkt, denn er bestätigt einfach nochmal, was ich auch in meinem Buch formuliert habe. Und ich möchte nur erwähnen, es gibt diverse Meinungen zu Zielen und Zielstrebigkeit. Es gibt auch Wissenschaftler und natürlich auch Menschen, die sagen, ich brauche keine Ziele. Ziele sind kontraproduktiv. Ich bin keiner davon. Mir haben diese Vorsätze, mit denen ich ja angefangen habe, mit Zielen zu arbeiten, so viel in meinem Leben gebracht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und ich halte an Zielen fest, aber sie müssen smart formuliert sein und du musst gewisse Sachen einfach beachten, damit es einen Effekt hat. Denn wenn du Ziele aufschreibst und sie nicht umsetzt, hat es einen negativen Effekt. Nummer 5, persönliche Identität, ist eigentlich klar. Nummer 6, Netzwerke bilden. Diesen Punkt möchte ich nochmal gesondert mit dir besprechen, denn ich finde ihn so interessant. Wenn ich das höre, Netzwerke bilden, dann habe ich so einen negativen Beigeschmack. Aber das ist meine persönliche Meinung, denn das kommt für mich so ein bisschen aus dieser Corporate-Welt, aus dieser Karriere-Welt der Manager und Consulting-Leute Netzwerke bilden und ich denke mir, oh, nicht schon wieder. Aber natürlich ist das wichtig, denn jeder hat mal eine schlechte Phase, jeder braucht mal Hilfe. Auch du, auch ich, ob es eine Wohnung ist. Wenn du mal rausgeworfen wirst aus deiner Wohnung, ob du mal finanzielle Schwierigkeiten hast. Jeder hat ja seine eigenen Probleme und ein gutes Netzwerk zu bilden und ein gutes Netzwerk zu haben, ist unglaublich wichtig. Also gute Freunde, die auch mal zuhören, wenn du es gerade brauchst, kann ein Lebensretter sein an einem schlechten Tag. Ich denke, du weißt es und kennst es auch und das ist ein wichtiger Punkt, ja. 7. Selbstreflexion. Unheimlich spannend für mich, denn ich meditiere oder versuche jeden Tag zu meditieren. Und Selbstreflexion ist natürlich nicht gleich Meditation. Allerdings ist der Prozess des Meditierens ja auch eine gewisse Art von Selbstreflexion, da man sich ja mit sich beschäftigt und mit den Erlebnissen des Tages. Das ist unvermeidlich. Wenn du schon mal meditiert hast, weißt du, was ich meine. Aber auch das gängige Verständnis von Selbstreflexion wird wahrscheinlich hier gemeint werden von den beiden Wissenschaftlern. Das heißt also, zu reflektieren, was man selbst so treibt. Punkt Nummer 8, Skillshifting. Lassen wir mal außen vor. Und Punkt Nummer 9, Beziehung zu Geld, ist für mich auch wieder so spannend. Denn ich hatte eine, ich will es mal vorsichtig formulieren, immer sehr, sehr ungesunde Beziehung zu Geld. Ich habe immer gesagt, es sei nur Papier. Und im Grunde genommen halte ich bis heute an dieser Meinung fest. Und ich habe immer sehr viel Geld für sehr viel blödsinnige Dinge ausgegeben und dann irgendwann aber lernen müssen. Deswegen finde ich diesen Punkt so spannend, dass ich ja dann irgendwann wieder das Geld zurückzahlen muss. Und wie bezahle ich das Geld? Mit Zeit, mit Arbeitszeit. Und das hat mich natürlich ein wenig frustriert und erkennen lassen, gerade jetzt im Zusammenhang dieser Liste, dass es doch gar nicht so unwichtig ist. Lass uns jetzt mit der anderen Liste, die wir hier nochmal besprechen wollen, die American Psychological Association, weitermachen. Diese Liste beinhaltet 10 Punkte. Der Fokus liegt meiner Meinung nach auf dem Selbstbild, auch auf Achtsamkeit, Social Skills und dem Mindset. Wie vorhin werde ich dir auch hier erstmal die 10 Punkte darlegen und dann näher auf einige eingehen. Punkt Nummer 1, Netzwerke bilden und gegenseitige Unterstützung fördern. Punkt Nummer 2, Krisen nicht als unüberwindbare Probleme einstufen. Punkt Nummer 3, Change als Teil des Lebens akzeptieren. Punkt Nummer 4, zielstrebig eigene, realistische Ziele verfolgen. Punkt Nummer 5, proaktiv sein und klare Entscheidungen treffen. Punkt Nummer 6, Möglichkeiten zur Selbstreflexion nutzen. Punkt Nummer 7, die positive Wahrnehmung oder Selbstwahrnehmung fördern. Punkt Nummer 8, Probleme richtig einordnen. Punkt Nummer 9, optimistisch bleiben. Und Punkt Nummer 10, auf sich Acht geben. Also für mich persönlich eine absolut spannende und unglaublich wertvolle Zusammenstellung von Punkten, denn ich könnte nicht mehr zustimmen. Wie du sicherlich merkst, ich hatte ja gesagt, Fokus Achtsamkeit. Wo steht hier Achtsamkeit, wirst du dich vielleicht fragen. Allerdings ist das natürlich zwischen den Zeilen zu sehen. Möglichkeiten zur Selbstreflexion nutzen. 6. Die positive Selbstwahrnehmung fördern. 7. Diese beiden Punkte, wenn du dir mal auch Studienergebnisse zu Meditation durchliest oder wenn ich dir an dieser Stelle ein Buch empfehlen darf, Meditation für Skeptiker von Ulrich Ott. Ein Neurowissenschaftler erklärt den Weg zum Selbst. Dieses Buch beschäftigt sich nur mit Studienergebnissen und der wissenschaftlichen Herangehensweise an das Thema Meditation. Und hier wird ganz oft bestätigt, Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion sind positive Effekte von Meditation. Ich verlinke dir das Buch unten in der Beschreibung. Deswegen habe ich auch gesagt, dass der Fokus hier auf Achtsamkeit und dem Selbstbild liegt. Weitere interessante Punkte ist natürlich der Punkt 2, Krisen nicht als unüberwindbare Probleme einstufen, denn er wird auch in den anderen Listen, die ich hier nicht besprechen möchte aus zeitlichen Gründen, erwähnt. Dort wird gesagt, Katastrophendenken vermeiden und optimistisch bleiben, was ja im Grunde genommen das Gleiche ist. Ja? Und ich kann dem auch nur zustimmen. Ich bin nämlich selbst ein Mensch, der Probleme immer sehr, wie soll man sagen, übertrieben schildert vielleicht. Und ich muss mich dann auch ein bisschen bremsen und sagen, hey, sieh das als Chance. Denn das ist es ja, Chance zu wachsen und zu lernen. Das hört sich immer sehr klischeehaft an, gerade wenn man ernste Probleme hat, ja, die einen wirklich fordern. Aber im Grunde genommen sind Probleme nichts anderes. Denn die meisten Probleme, nicht alle, aber die meisten Probleme haben eine Ursache. Und dann die Sachen nicht als unüberwindbare Katastrophe zu sehen und trotzdem dankbar zu sein für die Dinge, die man hat, ist einfach wichtig und schafft Resilienz. Change als Teil des Lebens akzeptieren, hier haben wir wieder diesen Aspekt, dass man Veränderung begrüßen sollte, ja. Und auch jetzt wieder ein bisschen vielleicht die Brücke zum Buddhismus an dieser Stelle oder zum buddhistischen Gedankengut, Vergänglichkeit als Teil des Lebens akzeptieren. Diesen Punkt finde ich immer sehr, sehr spannend und wichtig. Der vierte Punkt spricht mich natürlich wieder sehr an, zielstrebig eigene realistische Ziele verfolgen. Dieser Punkt spricht mir aus dem Herzen. Ziele sind mir wichtig, du weißt es mittlerweile, aber realistisch müssen sie sein. Denn was passiert, wenn du dir unrealistische Ziele setzt? Hier gibt es übrigens auch wieder diverse Meinungen dazu. Es gibt zum Beispiel die eine sehr populäre Meinung, dass du dir übertriebene Ziele setzen solltest, denn auch wenn du sie nicht erreichst, also nicht der Milliardär oder der neue Jeff Bezos wirst, du wirst halt dann was anderes, was ein bisschen darunter liegt. Aber ich bin kein Fan davon, denn ja, es gibt solche Menschen, die werden genau diesen Verlauf nehmen. Aber was ist mit all den anderen Menschen, über die niemand berichtet, die sich diese völlig unrealistischen Ziele setzen und dann einfach aufgeben? Und zwar Millionen oder Milliardenfach auf dieser Erde. Was passiert mit diesen Menschen? Diese Menschen entwickeln auf diese Weise kein Selbstvertrauen. Also kein gesundes Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Das ist die Realität. Wenn man sich aber realistische Ziele setzt, kleine realistische Steps, die man Schritt für Schritt erreicht, was passiert dann? Das Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten wächst. Und irgendwann ist dieses Selbstvertrauen so groß, dass du genau weißt, dass du alles schaffst, was du dir vornimmst. Das ist die Realität. Deswegen liebe ich diesen Punkt. Nochmal, zielstrebig eigene realistische Ziele verfolgen, schafft Resilienz. Nach der American Psychological Association. Wir haben hier noch Punkt 8, Punkt 9, Probleme richtig einordnen und optimistisch bleiben. Ich finde, das spielt ein bisschen mit dem Punkt 2, Krisen nicht als unüberwindbare Probleme einstufen und formt so eine Art Symbiose. Ja, das sollte man auf jeden Fall beherrschen, daran sollte man arbeiten, an diesem Mindset, würde ich sagen. Deswegen habe ich als Fokuspunkt auch Mindset nochmal erwähnt. Der 10. Punkt spricht mir wieder aus dem Herzen, aus der Seele. Und ich könnte diesen Punkt, also ich habe ihn 1000-mal erwähnt in Konversationen mit Freunden und Bekannten, auf sich Acht geben, Selbstliebe leben. Dieser Begriff Selbstliebe ist natürlich völlig überlaufen und klischeehaft mittlerweile, ja. Es flacht jetzt ein bisschen ab, es wird jetzt ein bisschen weniger in Social Media und so weiter berichtet über Selbstliebe und auf Blogs geschrieben, das ist auch okay. Allerdings auf sich Acht zu geben, sich mal was zu gönnen, Pausen zu gönnen, den Burnout nicht zu wollen, früher in Rente zu gehen, auf sich Acht zu geben, im kleinen und im großen Kontext, ist für mich eine Lebensphilosophie, ist für mich selbstverständlich. Wie siehst du das? Bin gespannt, was du oder wie du diese Punkte und den Punkt siehst, geh auf den Blogartikel, den ich dir unten verlinkt habe und kommentiere unbedingt unter dem Artikel. Ich würde so gerne erfahren, wie du das siehst. Und ich denke, diese Liste ist ziemlich gut, denn ich glaube, all diese Punkte schaffen wirklich Resilienz. Ja, und die Antwort, die wir am Anfang gestellt haben, denn ich glaube, ich habe den Faden ein wenig verloren. Hängen gute Gewohnheiten und eine Resilienz zusammen, war ja ein Teil der Frage. Die Antwort ist ganz klar, ja. Gute Gewohnheiten und Resilienz hängen zusammen. Denn für mich sind Ziele, sich Ziele zu setzen, regelmäßig gute Gewohnheit. Für mich ist Meditation und Achtsamkeit zu leben auch Teil meiner Gewohnheiten. Und Achtsamkeit und Ziele, Social Skills, sind Teil von Resilienzbildung. Folgende Bereiche werden durch Gewohnheiten abgedeckt. Social Skills heißt zu lernen, heißt zu lesen für mich. Und Lesen ist für mich auch ein Teil meiner Gewohnheiten, meiner Supergewohnheiten. Ziele formulieren haben wir, Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion ist ein Teil meiner Achtsamkeit, meiner Meditation. Und auf sich Acht zu geben, also auch das körperliche Wohlbefinden zu fördern, ist auch Teil meiner Gewohnheiten. Sport und das Fasten, das Intervallfasten in meinem Leben zu etablieren, ist auch Teil meiner Gewohnheiten und ist auch ein Grund, weshalb ich resilient bin. Also denke ich, als abschließende Antwort zu dieser Frage, dass es auch ein bisschen Symbiose ist, Gewohnheiten und Resilienz. Und das ist ja auch logisch, denn Resilienz entsteht durch dein Verhalten, durch dein Denken und Gewohnheiten formen dein Denken und dein Verhalten. Ich hoffe, diese Podcast-Episode hat dir gefallen. Lass es mich unbedingt wissen. Unten findest du eine E-Mail, du kannst mir jederzeit schreiben oder auch auf Instagram eine Nachricht senden. Ich bin gespannt, wie dir diese Folge gefallen hat. Und ja, folg uns hier auf dieser Plattform, lass gerne ein Like da, folg uns auch auf YouTube und Instagram und bis zum nächsten Mal.
Der Buddha-Weisheit Podcast. Mehr Harmonie im Alltag.